Dieses Jahr fängt gut an, richtig gut, gleich mit einer Bibelbetrachtung. Wir wollen darüber nachdenken und darüber sprechen, was in der Bibel steht, was Gott uns in seinem Wort sagen will, und können heute Morgen doch nur einige wenige Verse miteinander lesen und betrachten. Und jetzt wird es mit Beginn des neuen Jahres so sein, dass wir beginnen, in unseren Gottesdiensten und Bibelbetrachtungen ein ganzes Buch der Bibel miteinander und hintereinander zu lesen. Ein ganzes Buch der Bibel, das ist in unserem speziellen Fall ein Brief des Apostels Paulus, und zwar der erste Brief an die Gemeinde in Korinth. Heute sind es nur die ersten 9 Verse. Und an diese Regel halten sich dann auch unsere Prediger, Dieter und Samuel. Sie predigen dann auch über die fortlaufenden Texte des ersten Korintherbriefes. Samuel hat den Brief entsprechend eingeteilt, sodass jeder weiß, wo und wann er dran ist. Wenn wir einen solchen Brief lesen, vielleicht sogar zum ersten Mal lesen, oder stellen wir uns vor, wir würden ihn zum ersten Mal lesen, dann fragen wir uns natürlich schon, wie es denn überhaupt zu diesem Brief gekommen ist, was dem vorausgegangen ist, warum dieser Brief überhaupt geschrieben worden ist. Ich versuche das jetzt mal ganz kurz zu machen, ist nicht ganz einfach, aber ich denke, das Allermeiste wisst ihr sowieso schon. Paulus ist jedenfalls unterwegs auf seiner zweiten Missionsreise. Paulus hatte ganz andere Vorstellungen über das vorgesehene Missionsfeld als Gott und als der Heilige Geist. Und so landet er schließlich, eher ein bisschen widerwillig, in Europa. Gott will, dass das Evangelium von Jesus auch nach Europa kommt und hier verkündigt wird. Und so hat Paulus schon einige Stationen auf europäischem Boden hinter sich, als er nach Athen kommt. Das war damals so, stelle ich mir jedenfalls vor, das Zentrum der menschlich geprägten Philosophie. Paulus kommt diesen Menschen ein Stück weit entgegen und hält dann auf dem Areopag eine Rede. Können wir nachlesen, Apostelgeschichte 17. Der Erfolg, in Anführungsstrichen, ist nicht überwältigend. Ja, es kommen schon einige Menschen zum Glauben, aber im Neuen Testament steht jedenfalls nichts, dass dort eine Gemeinde entstanden wäre. Und dann kommt der Satz, mit der Apostelgeschichte 18 beginnt, der für uns heute Morgen schon so ein bisschen wichtig ist. Da steht nämlich, danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Zwischen Athen und Korinth mögen so gut 70 Kilometer liegen, also für Paulus keine Entfernung. Korinth muss damals wahrscheinlich 80 bis 100.000 Einwohner gehabt haben, mit allem Drum und Dran, was dazugehörte. Korinth war eine Hafenstadt. Korinth war von seinen Einwohnern her gesehen ein richtiger Schmelztiegel. Hier lebten Menschen aus aller Herren Länder. Hier waren auch viele stark unterschiedliche soziale Schichten vertreten. Es gab Reiche, ganz Reiche, hoch angesehene Leute. Und es gab Arme, ganz Arme, Sklaven und Sklavinnen, der letzte Abschaum der Menschheit. Und dazwischen noch ein paar andere. Dort in dieser Stadt herrschte so in etwa das, was wir heute Multikulti nennen würden. Philosophien standen auch in Korinth ausgesprochen hoch im Kurs. Und es gab, das müssen wir auch noch beachten, es gab unterschiedliche Religionen. Es gab die römische und die griechische Götterwelt und es gab zwischendrin auch Menschen, die der jüdischen Religion angehörten. Die einen laut Abstammung, andere waren irgendwann zum jüdischen Glauben übergetreten und dann noch einige, die mit der jüdischen Religion sympathisierten. Und es gab in Korinth, obwohl viele Kilometer von Jerusalem entfernt, eine Synagoge, wo man jeden Sabbat zusammenkam, um den Gott Israels gemeinsam anzubeten. Und jetzt kommt Paulus nach Korinth und geht natürlich als geborener Benjaminit, muss man ja genauer sagen, ebenfalls am Sabbat in die Synagoge. Und wie das bei Paulus so geht, er kann sich nicht zurückhalten, er kann den Mund nicht halten, er steht auf und verkündigt das Evangelium von Jesus. Das allein war schon eine Provokation. Schließlich wird er ganz konkret und sagt ihnen, dass Jesus der von den Juden schon lange erwartete Messias ist. Von Jesus hatten sie wahrscheinlich in Korinth auch schon das eine oder andere gehört. Zum Teil waren es Gerüchte, aber in Jesus sahen sie eher so etwas wie eine Gefahr für ihren jüdischen Glauben. Und jetzt sagt ihnen Paulus, dass dieser Jesus nicht nur ein ganz einfacher und kläglich gescheiterter Wanderprediger war, er sagt ihnen unmissverständlich, dass Jesus der Messias ist, der am Kreuz gestorbene und drei Tage später wieder auferstandene Mann ist der ersehnte Messias. Und das fordert natürlich den Widerspruch und den Widerstand der rechtgläubigen Juden heraus. Es kommt schließlich zum Eklat. Paulus verlässt die Synagoge und beendet den öffentlichen Kontakt mit den Juden. Er will ab sofort zu den Nichtjuden gehen, zu den Heiden, zu den Nationen. Es werden einige gläubig und wie das manchmal so geht, geht das total anders, als man sich das vorstellt, denn ausgerechnet der Vorsteher der Synagoge, der kommt zum Glauben an Jesus. Christus heißt dieser Mann, wir begegnen ihm im nächsten Abschnitt auch nochmal. Und der mit seinem ganzen Haus. Und dann kommen auch viele andere Korinther zum Glauben an Jesus, Juden und eben auch Nichtjuden. Und das macht sich ja ganz gut, das lässt hoffen auf mehr. Und tatsächlich bestätigt Gott das, was Paulus in Korinth tut. Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Mit solch einer Verheißung im Rücken lässt sich wahrlich gut arbeiten. Kann man erfolgreich Gemeindegründungsarbeit leisten. Und Paulus bleibt dann auch längere Zeit in dieser Stadt, Vers 11, und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. So ist diese Gemeinde entstanden, das mal im Schnellverfahren. Und das muss so ungefähr um das Jahr 50 herum gewesen sein. Das war dann ungefähr 20 Jahre nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu. Aber auch dann wieder, andersrum gesehen, 20 Jahre vor der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels durch römische Truppen. Und jetzt kommen wir so langsam dann zu unserem Brief. Paulus hat diesen Brief, diesen ersten Brief wohl geschrieben, ungefähr 6 Jahre später, so gegen Ende seines 3-jährigen Aufenthaltes in Ephesus, ungefähr im Jahre 56, also 6 Jahre später. Paulus hat nach seiner Abreise in Korinth den Kontakt zu dieser Gemeinde nicht verloren. Da gab es immer wieder Informationen, die gingen hin und her. Mit der Kommunikation war das damals ja noch nicht so ausgeprägt wie heute. Trotzdem war Paulus immer wieder auf dem neuesten Stand. Das war wohl, was wir heute die Pietistenpost nennen würden. Und ich lese jetzt den vorgesehenen Text, die ersten 9 Verse aus 1. Korinther 1. Paulus schreibt: Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und wenn man das so liest, diese ersten 9 Verse jedenfalls, dann beginnt das ja recht passabel. Da ist ja schon einiges Positive festzustellen. Das scheint eine ganz gute, eine lebendige Gemeinde gewesen zu sein. Und die Aussichten für die Zukunft waren auch nicht so schlecht. Und wir haben das ja auch sicher noch im Ohr, was Jesus seinem Apostel gesagt hat, dass er ein großes Volk in dieser Stadt hat. Aber schon gleich, wenn wir hier weiterlesen über den Vers 9 hinaus, dann stockt uns zwischendurch immer mal wieder der Atem, was da alles in dieser Gemeinde los ist. Und manche nennen diese Gemeinde deswegen auch eine Chaosgemeinde. Da geht es drunter und drüber, und wir werden an manchen Stellen wahrscheinlich nur den Kopf schütteln können, wie so etwas überhaupt möglich und denkbar ist. Paulus greift hier in diesem Brief, um das nur mal jetzt so vorweg zu sagen, in diesem Brief einige Dinge auf, die die Gemeinde gerne wissen möchte. Da hatte man also Fragen, und Paulus beantwortet diese Fragen. Jetzt hier ganz konkret geht das weiter mit dem Thema Spaltung in der Gemeinde. Da gab es Anhänger von Paulus, Anhänger von Apollo, Anhänger von Petrus und, um dem allen die Krone aufzusetzen, Anhänger von Christus. Paulus kann sie nur daran erinnern, dass es doch nur darum geht, gemeinsam das Wort vom Kreuz weiterzusagen. Adressat dieses Briefs ist, so wie Paulus das hier ausdrückt, die Gemeinde Gottes in Korinth. Es gibt einmal die Gemeinde Gottes in dieser Welt, weltweit, auf allen Kontinenten, wie wir das inzwischen wissen. Die Gemeinde Gottes war damals aber schon dabei, sich über die damals bekannte Erde zu verteilen. Das ist die Gemeinde, die wir auch den Leib des Christus nennen, den Leib mit allen seinen Gliedern, dessen Haupt unser Herr Jesus Christus ist. Und dann gab es eben auch noch die Gemeinde Gottes vor Ort. Das ist dann die Ortsgemeinde. Das ist die Gemeinde, die wir allzu oft vordergründig mit unseren menschlichen Augen sehen, und wir sehen dann viele Mängel und viele Fehler, viele Unzulänglichkeiten, wie in Korinth. Aber es ist eben doch die Gemeinde Gottes, die noch nicht am Ziel unserer Wünsche ist. Paulus führt im zweiten Vers noch etwas näher aus, wer zur Gemeinde Gottes gehört. Die, die zu ihr gehören, das sind die Geheiligten in Christus Jesus. Das sind Menschen, die nicht an sich, von sich aus heilig sind, und wir verbinden ja mit heilig auf den Begriff sündlos. Sie sind geheiligt in Christus Jesus, sie sind geheiligt durch Jesus Christus. Er hat sie geheiligt, und deswegen kann man sie dann auch völlig zu Recht Heilige nennen. Ich möchte damit meine Einleitung beenden. Jetzt kommt die Grußformel und jetzt kommt der Erwin.
Ihr lieben Geschwister, zunächst noch einmal der Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, als ich mich mit dem Text und besonders mit diesem Vers 3 beschäftigte, da musste ich denken, welch ein wunderbarer Vers, auch am Beginn eines neuen Jahres. Wir haben eben von Ulrich die Situation in der Gemeinde in Korinth gehört. Eine Gemeinde, in der es an vielen Punkten kriselte. Du brachtest das Wort Chaosgemeinde. Viele Fragen waren aufgekommen. Dazu schreibt der Apostel in seinem Brief einiges und hält auch mit Kritik nicht hinter dem Berg. Doch zunächst, bevor er zur Kritik kommt, hat er zwei besondere Wünsche für die Gemeinde. Und die stellt er an den Anfang. Und ich denke, dass es Paulus hier nicht darum geht, nur einen höflichen Anfang und Einstieg in den Brief zu bekommen. Zwei Wünsche sind es, die sozusagen das Fundament bilden, auf denen auch die später angesprochenen Differenzen ausgetragen werden sollen. Schauen wir uns die beiden Wünsche an. Erstens, Gnade sei mit euch. Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die er sehr gut kennt. Eine lange Zeit hat er hier gewirkt. Und mit dem Wunsch, Gnade sei mit euch, da führt er die Gemeinde sozusagen wieder an ihre Basis zurück. Gnade ist die Existenzgrundlage einer jeden Gemeinde. Nur durch Gnade unseres Herrn kann Gemeinde überhaupt existieren. Das gnädige Handeln Gottes ist es, dass Gemeinde und auch die Gemeinde in Korinth überhaupt möglich macht. Es ist nicht die Arbeit eines Paulus. Es ist nicht die Arbeit irgendeiner Gemeindeleitung oder sonst irgendwas. Es ist die Gnade Gottes, die Gemeinde ermöglicht. Und dieses Bewusstsein wünscht Paulus der Gemeinde am Anfang seines Briefes. Wisst ihr, wir haben vor wenigen Tagen Weihnachten gefeiert. Und gerade an Weihnachten zeigt sich ganz besonders die Gnade Gottes. Gott kommt zu uns Menschen. In Titus 2, Vers 11 formuliert es Paulus so: Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Weihnachten hat uns gezeigt, Gottes Gnade zu uns Menschen wird sichtbar, indem er seinen Sohn uns schenkt. Gott wird Mensch und der Sohn Gottes zeigt in eindrücklicher Weise durch sein Leben und sein stellvertretendes Opfer für uns Menschen die Gnade Gottes. Gerade darin, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, darin wird die Gnade sichtbar. Und das stellt Paulus hier so deutlich an den Anfang. Gnade sei mit euch. Und diese Gnade ist die Grundlage für den zweiten Wunsch des Apostels für die Gemeinde. Frieden mit Gott. Paulus wünscht der Gemeinde den umfassenden Frieden mit Gott, den Shalom Gottes. Friede mit Gott, ihr Lieben, das ist keine Selbstverständlichkeit. Seit dem Sündenfall leben wir Menschen eben nicht mehr im Shalom, im Frieden mit Gott. Im Gegenteil, der Frieden mit Gott, der anfangs im Paradies bestand, war zerstört. Zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen war die Trennung da. Und der in Sünde gefallene Mensch ist nicht in der Lage, diese Trennung von sich aus zu beseitigen. Das konnte nur Gott tun. Und in seiner Liebe und Gnade weil er uns Menschen nicht unserem Schicksal überlassen will, wollte. Deshalb kam er in Jesus in diese Welt und im Glauben an ihn, im Vertrauen auf sein Heil. Durch seine Vergebung ist es wieder möglich, Frieden mit Gott. Gott selbst hat Hand angelegt, um diesen Frieden zu ermöglichen. Somit ist die Gnade unseres Gottes in Jesus Christus die Voraussetzung für den Frieden mit Gott. Wir dürfen im Shalom Gottes leben. Und das drückt Paulus aus, indem er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Eine Vater-Kind-Beziehung ist möglich. Ihr lieben Geschwister, ist uns das immer so bewusst, was es bedeutet, zu dem großen Gott Vater sagen zu dürfen? Abba oder Papa, lieber Vater. Merken wir ansatzweise, was Frieden mit Gott bedeutet? Es ist eine Beziehung, eine Vater-Kind-Beziehung. Und diese Beziehung, diesen Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, den wünscht Paulus der Gemeinde am Anfang des Briefes. Damit macht er deutlich, auf welch einer Basis die Punkte erläutert und besprochen werden, die anstehen. Und was will dieser Vers uns heute sagen? Für jeden Einzelnen, wisst ihr, wir leben alle von der Gnade Gottes. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir im Frieden mit Gott leben können. Jesus hat das alles bewirkt. Das Einzige, was in unserem Verantwortungsbereich liegt, ist die Beziehung zu unserem Herrn und Heiland nicht schleifen zu lassen. Intensiv sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, im Gebet leben, Gottes Wort in unserem Leben zur Geltung kommen zu lassen. Und das soll auch im vor uns liegenden Jahr unser Bestreben sein, dass der Geist Gottes in unserem Leben wirken kann. Und was heißt das für uns als Gemeinde? Achten wir darauf, dass wir in einer sicher nicht einfachen Zeit uns immer am Wort Gottes orientieren, dass wir fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Und dass wir auch danach fragen, wie können wir andere Menschen erreichen, die dem Evangelium distanziert oder gleichgültig gegenüberstehen. Auch 2021 gilt der Missionsauftrag. Auch in diesem Jahr gilt die Aufforderung, geht hin und verkündigt. Menschen, die nicht die Gnade annehmen und nicht im Frieden Gottes leben, die gehen verloren. Und deshalb bleibt der Auftrag Jesu an uns. Lasst uns Boten der frohen Botschaft sein, damit noch viele Menschen gerettet und im Frieden Gottes leben. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied von Eva.
Liebte uns. Freude von Sorgen. Ja, wir haben gehört, Paulus hatte, wenn man den gesamten ersten Brief an die Korinther durchliest und so überblickt, bei mir in der Bibel ist so eine Übersicht, da gibt es vieles zu kritisieren. Da gibt es vieles zu meckern und zu ermahnen von Paulus. Aber wie das oft ist, und Evi und ich haben uns im Auto unterhalten über eine bestimmte Person, wo wir auch immer mal wieder Kontakt haben, wo viel, viel Negatives zur Sprache kommt. Viel Negatives. Und das war ja auch so bei der Gemeinde. Aber Paulus ist ein guter Erzieher. Paulus kommt nach der Begrüßung an die Gemeinde und an alle Gläubigen, letztendlich auch an uns, beginnt er nicht mit der Kritik, mit der negativen Kritik, sondern er hat sich überlegt, wofür kann ich danken? Und diesen Dank spricht er in den nächsten Versen aus. Immer wieder danke ich meinem Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte erwiesen hat. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden, reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis, wie sie der Heilige Geist schenkt. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Immer wieder danke ich meinem Gott. Das ist doch super. Er fängt an mit Dank. Wofür kann ich bei aller negativen Kritik, die ja dann anschließend kommt, danken? Er fängt mit Dank an. Und das ist ganz wichtig. Das zeigt auch seine Herzenseinstellung. Wofür kann ich danken? Wofür können wir danken, auch nach solch einem Jahr, was wir hinter uns gebracht haben? In unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, für oder in unserer Familie, in unserem beruflichen Umfeld. Wofür kann ich danken? Ja, natürlich, wir richten den Dank an Gott. Als Gläubige wissen wir, woher wir leben, von wessen Güte und Gnade wir abhängig sind, von Gott allein. Durch Jesus Christus hat er uns unverdiente Gnade erwiesen, wie wir das lesen. Unverdiente Gnade, unverdiente Güte hat uns Jesus Christus erwiesen. Und auch der Gemeinde da in Korinth. Sie durften zum Glauben kommen. Sie durften erkennen, wer auch für sie persönlich Jesus Christus geworden ist, nämlich zu ihrem Retter. Nächster Vers. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden. Ja, wenn wir an Reichtum denken und wenn wir von Reichtum hören, denken wir erstmal materieller Reichtum. Uns geht es gut. Wir haben soweit ausgesorgt vielleicht. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen um unsere Rente und unser Einkommen. Wir haben eine schöne Wohnung, ein schönes Häuschen. Ja, wir sind in gewisser Weise reich. Vielleicht können wir das auch so sagen. Im Vergleich zu anderen Menschen in anderen Ländern sicherlich. Aber darum geht es Paulus hier nicht. Den meisten Menschen sicherlich in Korinth ging es gut oder sehr gut. Es war eine reiche Stadt, eine Handelsmetropole. Aber es gab auch da alle Schichten der Bevölkerung. Es ging nicht um materiellen Reichtum. Reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis. Gute Worte von Jesus Christus, seinem Wort, seinem Blick auf seinen Vater, seinen Hinweis auf seinen Vater, der ihn auf diese Welt geschickt hat, unter die Menschen. Das ist doch wirklich Reichtum, wenn wir das in unserem Herzen aufnehmen können und annehmen können. Genau wie das auch damals die Korinther getan haben. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Aber kein Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen, gut, dass ich diese Gnade erfahre und erlebe durch Jesus Christus. Aber Grund, immer wieder Danke zu sagen. Immer wieder danke ich meinem Gott. Wir wollen das auch anderen weitergeben. Wir wollen das mit unserem Leben vorleben. Dass wir reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis gekommen sind, dass er zu unserem Retter geworden ist. Und das kann nur der Heilige Geist bewirken. Und dafür dankt Paulus, dass die Korinther das auch erlebt haben, die Gemeinde in Korinth. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Ja, das ist super, einen guten Grund zu haben. Und das ist wichtiger denn je, dass wir sagen können, wir leben auf einem guten Grund. Trotzdem, dass wir viel Negatives auch im vergangenen Jahr erlebt haben, dass wir Einschränkungen erlebt haben, dass wir jetzt so mit Maske sitzen, wie wir jetzt sitzen, dass wir Kontakteinschränkungen haben. Wir haben einen Grund, und ein Grund hat die Eigenschaft, dass er fest ist. Fundamente sind fest, wie von einem Haus für ein Haus gebaut, damit es nicht bei jedem kleinen oder großen Sturm zusammenklappt. Das ist entscheidend wichtig, einen Grund zu haben. Mit dem Grund, das ist Paulus so wichtig, da schreibt er auch nochmal in einigen Kapiteln später, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Das zeigt er ihnen nochmal eindeutig. Ihr habt doch dieses Fundament, auf dem ihr steht. Darüber könnt ihr froh sein und dankbar sein. Dieses Fundament ist Jesus Christus und den Glauben an ihn. Und darauf können wir auch feste stehen. Jetzt, morgen, in einem Jahr, so Gott will, und in der Zukunft. Bei allen Dingen, die noch auf uns zukommen, die wir nicht im Griff haben, die wir einfach nicht wissen. Gott sei Dank.
Ja, uns bleiben dann noch drei Verse aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Fängt mitten im Satz an, deshalb lese ich den Vers 6 nochmal dazu. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn.
Was hier ja auffällt, ist, dass Paulus, obwohl er einen Brief an die Korinther schreibt, zunächst mal den Blick nicht in erster Linie auf die Korinther wirft, auch nicht irgendwas Positives sucht, um sie ein bisschen, ja, wie man das heute so sagt, man muss erst das Positive sagen und dann das Negative, sondern Paulus konzentriert sich auf das, was Gott getan hat, was Gott geschenkt hat. Und hier in den drei Versen 7 bis 9 bringt er einige Dinge zur Sprache. Einmal, Gott hat der Gemeinde Gaben gegeben. Und das nicht kärglich, sondern reichlich. Hier heißt es, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Gott hat sein Füllhorn über dieser Gemeinde in Korinth ausgeschüttet. Sie sind reich an Gaben. Gaben, um Gott zu dienen, Gaben, um der Gemeinde, den Geschwistern zu dienen. Es ist alles ohne Mangel vorhanden. Manchmal suchen wir ja die gute Gemeinde, die perfekte Gemeinde und machen uns dann auf die Suche, wandern von einer Gemeinde zur anderen und sagen, ja, hier ist es nicht, da ist es nicht, dort ist es nicht. Wo soll ich denn noch hingehen? Korinth weiß scheinbar auch nicht, wenn wir nachher weiterlesen. Aber Paulus schaut auf das, was Gott geschenkt hat. Und Gott hat der Gemeinde diese Gaben gegeben. Das, was sie braucht, um Gemeinde Gottes am Ort zu sein, in Korinth zu sein, das hatten sie in vollkommener Weise von dem Herrn, der Gemeinde schenkt und Gemeinde trägt, haben sie von ihm bekommen, zur gemeinsamen Erbauung und zum Dienst und zur Ehre Gottes. Ein zweites, was hier steht, und wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Gott hat der Gemeinde eine neue Perspektive für die Zukunft gegeben. Heute haben viele Menschen keine Perspektive mehr. Was wird, wie wird das mit Corona, wie wird das neue Jahr werden, was kommt alles auf uns zu? Und oft regiert die Angst. Wahrscheinlich auch in Korinth gab es viele Veränderungen, neues Jahr, wo man nicht weiß, was kommt. Und da ist schnell die Angst da, die unser Leben regiert. Aber Paulus sagt ja, ihr Korinther, ihr wartet auf die Offenbarung, auf das Wiederkommen unseres Herrn. Gott hat der Gemeinde eine neue Perspektive, eine lebendige Hoffnung, eine lebendige Zukunft gegeben, in ewiger Gemeinschaft mit ihm. Reich beschenkte Gemeinde. Gaben in vollkommener Art und Weise, eine Zukunft, eine Perspektive, eine lebendige Hoffnung. Sie braucht nicht mehr danach zu leben, was muss ich alles vom Leben jetzt mitnehmen, damit das Leben einigermaßen ausgefüllt ist, sondern sie hatten diese lebendige Hoffnung, die viele Menschen heute auch in unserem Land, in unserer Stadt nicht haben. Aber sie brauchen diese Hoffnung, dieses Vertrauen auf Jesus Christus. Vers 8, der wird euch auch festerhalten bis ans Ende. Gott hat der Gemeinde eine Zuversicht gegeben, eine Gewissheit, dass er sie ans Ziel bringt. Und das gilt nicht nur für die Gemeinde Korinth, das gilt auch für mich. Wenn ich ein Gotteskind bin, wenn ich Jesus in mein Leben angenommen habe, wenn ich ihm nachfolge, nicht in mir liegt die Gewissheit, die Zuversicht. Da ist manchmal gar keine Freude da, wenn ich in mein Leben hineinschaue. Aber Paulus schaut hier auf Gott, auf den Vater im Himmel, der die Gewissheit, die Zuversicht bringt oder gibt, er wird mich festhalten. Selbst Mose und die Glaubensväter im Alten Testament hatten da oft ihre Zweifel. Mose hatte Zweifel, wird er das Volk ins Land führen können? Wird er überhaupt der Aufgabe, die ihm gestellt worden ist, gewachsen sein? Und Gott ist einige Mal zu Mose gekommen und hat gesagt, Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz, dass er nicht helfen kann? Gott hält seine Kinder fest und bringt sie ans Ziel. Und darauf vertraut Paulus hier. Er sagt, Gott hält auch die Gemeinde, egal wie sie aussieht, in Korinth. Er hat es versprochen. Er ist treu, wie wir auch hier oben lesen. Und der Dichter Bernhard Grawe, der hat das 1825 mal so ausgedrückt, und das Lied kennen viele von uns. Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Und es lohnt sich, die Verse danach auch mal zu Hause aufzuschlagen, die ermutigend sind, nicht in mir, sondern in Christus, in Gott, dem Vater, liegt die Zuversicht, die Gewissheit, er wird die Gemeinde in Korinth festhalten, aber auch mein Leben, auch in diesem kommenden Jahr. Und ein viertes, was hier angeführt wird, der wird euch festerhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das haben die Brüder schon angeschnitten, wenn man in die Gemeinde Korinth hineinschaut, dann tun sich manchmal Abgründe auf. Aber ist es nicht so ähnlich auch in unserem Leben, wenn wir in unser Herz hineinschauen, dass sich da manchmal Abgründe auftun an Gedanken, auch an Taten, was da so alles möglich ist? Und hier heißt es, Gott wird die Gemeinde am Tag Christi untadelig darstellen, ohne Sünde, angetan mit weißen Kleidern. Das hat Paulus alles im Blick. Und dann wendet er sich der Gemeinde zu. Und zwei Verse später ist er schon bei Streit und Zank und all diesen Dingen, die in der Gemeinde an der Tagesordnung sind. Und da habe ich gedacht, Mensch, Paulus, das möchte ich dieses Jahr wieder ganz neu auch von dir lernen. Auf die Gemeinschaft, die in Vers 9 angesprochen wird, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Paulus hat sich erst diesem treuen Gott zugewandt. Er hat sich der Gemeinschaft mit Christus zugewandt und hat dankbar auf diesem Gott schauen dürfen, was er alles geschenkt hat, was er gegeben hat, um sich dann den Problemen zuzuwenden. Was haben wir für ein Geschenk am Anfang eines Jahres? Wir können uns auf diesen Gott dürfen wir schauen, auf das schauen, mit dem er uns reich beschenkt hat an so vielen Dingen, die wir in der Bibel lesen, seine Verheißungen, seine Zusagen, die Vergebung, all diese Dinge, und können uns dann einem Jahr 2021 zuwenden mit all den Ungewissheiten, die darin liegen, mit all den Nöten und Schwierigkeiten oder auch Herausforderungen, die in unser Leben hineinkommen. Wir haben vorher den Blick getan auf das, was Gott gibt. Aber das gilt nicht nur für ein Jahr am Anfang des Jahres, sondern das gilt eigentlich auch für jeden Tag. Dass wir jeden Tag die Gemeinschaft mit Gott, er sehnt sich danach, suchen, darin leben, uns beschenken lassen, erkennen, was wir alles in ihm haben, um uns dann danach dem jeweiligen Alltag, in dem wir leben, zu stellen, mit all den Herausforderungen, mit den Problemen, mit den Schwierigkeiten, mit den Freuden, sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie, sei es in Beziehungen, auf der Arbeit oder sonst wo. Zunächst die Gemeinschaft mit Gott, mit ihm, auf ihn schauen und dann die Herausforderungen des Alltags annehmen. Das möchte ich von Paulus hier lernen, auch in diesem Jahr wieder ganz neu. Und ich wünsche euch das auch.